Herzlich willkommen zum Podcast Einfach Bitcoin. Hier sprechen wir über alles rund um Bitcoin-Technik, Wirtschaft, Politik, Energie, Freiheit und die Zukunft des Geldes. Heute tauchen wir tief in ein Thema ein, das uns alle betrifft: Geld. Wir schauen uns an, wie Bitcoin die traditionelle Geldtheorie herausfordert und möglicherweise für immer verändert. Wir haben eine Menge Material vor uns, das die Grundlagen, die Theorien und die großen Fragen rund um dieses digitale Phänomen beleuchtet. Also packen wir das mal aus. Die Quellen, die du uns zur Verfügung gestellt hast, die beginnen ja mit einer ziemlich starken Behauptung, nämlich dass Bitcoin einen Wendepunkt in der Geschichte des Geldes markiert. So ähnlich wie damals die Erfindung von Münzen oder Papiergeld. Und die zentrale Innovation, klar, 2008 von Satoshi Nakamoto, ist diese Blockchain-Technologie, die Geldgeschäfte ganz ohne Banken ermöglicht.
Und was hier so faszinierend ist, ist die unmittelbare Folge davon. Das stellt unsere traditionellen Theorien über Geld komplett auf den Kopf. Es wirft so grundlegende Fragen auf. Also, was ist Wert überhaupt? Und wie entsteht Vertrauen in eine Währung? Die Kernpunkte aus den Unterlagen sind ja klar. Kryptowährungen verändern die Geldtheorie. Die Blockchain ermöglicht Transaktionen ohne Vertrauen in eine Mittelsperson. Der Wert basiert auf dem Vertrauen der Nutzer. Und ja, die Rolle von Banken und Zentralbanken wird fundamental in Frage gestellt.
Um zu verstehen, wie revolutionär das wirklich ist, müssen wir vielleicht mal einen kurzen Blick zurückwerfen. Die Geschichte des Geldes ist ja ein ständiger Wandel. Angefangen hat das alles mit Warengeld, Muscheln, Salz, man kennt das ja. Später kamen dann Edelmetalle wie Gold und Silber, dann das Papiergeld und heute eben elektronisches Geld.
Richtig. Und jede dieser Formen musste immer drei Grundfunktionen erfüllen: Tauschmittel, Recheneinheit und Wertaufbewahrungsmittel. Und die Basis war eigentlich immer Vertrauen. Irgendwann haben dann staatliche Institutionen und Zentralbanken das Monopol der Geldschöpfung übernommen. Unser heutiges Geld ist ja ein gesetzliches Zahlungsmittel. Das wird von den Staaten kontrolliert.
Und genau hier, genau an diesem Punkt, setzt Bitcoin an. Die Quellen beschreiben seine Entstehung 2008 ja als direkte Reaktion auf die globale Finanzkrise. Also genau in dem Moment, als das Vertrauen in die traditionellen Finanzinstitutionen total erschüttert war. Das wirklich Neue war ja nicht eine einzelne Erfindung, sondern diese clevere Kombination aus bestehenden Technologien, also Kryptographie und Peer-to-Peer-Netzwerke.
Ja, und das Ergebnis ist ein dezentrales Geldsystem ohne eine zentrale Kontrollinstanz. Im Gegensatz zu staatlichen Währungen basiert Bitcoin halt auf mathematischen Regeln und einer von vornherein begrenzten Geldmenge. Und das macht es zu einer so disruptiven Innovation.
Okay, aber wie funktioniert das denn jetzt genau ohne eine Bank in der Mitte? Hier kommt ja die Blockchain-Technologie ins Spiel. In den Unterlagen wird sie als eine Art dezentrales öffentliches Kassenbuch beschrieben.
Genau. Man kann es sich wirklich wie eine Kette von Datenblöcken vorstellen. Jede Transaktion wird in einem Block gespeichert. Dieser Block wird dann an den vorherigen angehängt und so entsteht eine unveränderliche Kette. Der Clou ist aber, jeder Teilnehmer im Netzwerk besitzt eine vollständige Kopie dieser Kette. Dadurch wird eine zentrale Kontrollinstanz überflüssig und Manipulationen sind praktisch unmöglich.
Und wie werden dann neue Blöcke hinzugefügt? Hier kommt dieses Mining ins Spiel, oder?
Das ist der Konsensmechanismus. Man nennt ihn Proof of Work. Sogenannte Miner, die stellen Rechenleistung zur Verfügung, um wirklich komplexe kryptografische Rätsel zu lösen. Wer das Rätsel als erster löst, der darf den nächsten Block mit den neuesten Transaktionen zur Kette hinzufügen und wird dafür dann mit neuen Bitcoins belohnt. Dieser Prozess sichert also das Netzwerk und bringt gleichzeitig neue Währungseinheiten in Umlauf.
Und was ist mit der Privatsphäre? Ist das alles anonym?
Nicht ganz. Der Begriff Pseudonymität trifft es eigentlich besser. Transaktionen finden zwischen Adressen statt, die nicht direkt mit realen Identitäten verknüpft sind. Aber alle Transaktionen sind öffentlich in der Blockchain einsehbar. Es ist also eher eine Balance zwischen Transparenz und einem gewissen Grad an Privatsphäre.
So, jetzt wird's richtig spannend. Die Quellen argumentieren ja, dass Bitcoin kein völlig neues Konzept aus dem Nichts ist, sondern dass es auf alten geldtheoretischen Ideen aufbaut. Ein Begriff, der hier immer wieder fällt, ist digitaler Metallismus.
Ja, das ist ein sehr, sehr treffender Vergleich. Der klassische Metallismus besagt ja, dass der Wert von Geld aus dem Material kommt, aus dem es gemacht ist, also Gold oder Silber.
Bitcoin überträgt dieses Prinzip quasi in die digitale Welt. Die künstliche Knappheit, es wird ja nie mehr als 21 Millionen Bitcoins geben, die übernimmt die Rolle des knappen Edelmetalls. Man könnte also sagen, Bitcoin ist eine Rückkehr zu einem gedeckten Geld. Nur dass die Deckung nicht durch Gold, sondern durch Mathematik und Kryptographie erfolgt. Das führt dann zu deflationären Tendenzen im Gegensatz zur inflationären Geldpolitik der Zentralbanken.
Und es gibt noch eine zweite wichtige theoretische Grundlage. Die Ideen von Friedrich A. von Hayek.
Ja, genau. Hayeks Vision eines privaten Geldwettbewerbs. Er schlug vor, die Geldschöpfung komplett vom Staat zu entkoppeln. Eine Denationalisierung des Geldes, so nannte er das. Und die heutige Vielfalt an Kryptowährungen, die ja alle um die Gunst der Nutzer konkurrieren, das ist quasi eine moderne Umsetzung dieser Idee. Der Paradigmenwechsel besteht darin, das Vertrauen von staatlichen Institutionen auf mathematische Algorithmen und dezentrale Netzwerke zu verlagern.
Eine zentrale Frage ist dann aber natürlich, erfüllt Bitcoin überhaupt die klassischen Funktionen von Geld? Fangen wir doch mal mit dem Tauschmittel an. Kann ich damit meine Brötchen kaufen?
Theoretisch ja, aber die Praxis ist schwierig. Die Quellen nennen da mehrere Hürden. Also begrenzte Akzeptanz, technische Kapazitätsgrenzen und teils hohe Transaktionskosten. Und dazu kommt dieses Beispiel mit dem Brötchen, das dann vielleicht 0,0005 BTC kostet. Das ist für den Alltag echt unpraktisch. Aber, und das ist die andere Seite, es ermöglicht schnelle und kostengünstige Transaktionen über Ländergrenzen hinweg. Ganz ohne Banken als Zwischenhändler.
Und wie sieht es mit der Funktion als Recheneinheit aus? Geben Geschäfte ihre Preise in Bitcoin an?
Kaum. Also wirklich fast nie. Der Grund ist die extreme Kursvolatilität. Unternehmen, die Bitcoin akzeptieren, die geben ihre Preise meistens in Euro oder US-Dollar an und rechnen dann erst im Moment der Transaktion um. Als stabile Recheneinheit taugt es daher aktuell nicht.
Bleibt die Funktion als Wertaufbewahrungsmittel? Und hier gehen die Meinungen ja wirklich stark auseinander.
Genau. Die hohe Volatilität spricht eigentlich gegen eine stabile Wertaufbewahrung. Andererseits, und das ist laut den Unterlagen für viele das Hauptmotiv, hat Bitcoin seit 2013 eine enorme, langfristige Wertsteigerung erfahren. Die Schlussfolgerung in den Quellen ist deshalb, dass es derzeit stärker als Spekulationsobjekt denn als funktionales Geld genutzt wird.
Wenn private Währungen wie Bitcoin also an Bedeutung gewinnen, was bedeutet das für die Zentralbanken und für unser staatliches Geld?
Es ist eine massive Herausforderung. Das staatliche Notenmonopol wird untergraben. Wenn private Akteure Geld emittieren, entzieht das den Zentralbanken die Kontrolle über die Geldmenge. Ein Experte wird zitiert mit den Worten: Die dezentrale Natur von Kryptowährungen untergräbt die traditionelle Rolle der Zentralbanken bei der Regulierung der Geldmenge. Und außerdem verlieren die Staaten die Signorage, also den Gewinn aus der Geldschöpfung.
Und wie reagieren die Zentralbanken darauf? Stecken die den Kopf in den Sand?
Nein, überhaupt nicht. Sie stecken nicht den Kopf in den Sand. Viele Zentralbanken erforschen die Ausgabe eigener digitaler Währungen, sogenannter CBDCs, Central Bank Digital Currencies. Die Idee dahinter ist, die Vorteile der Blockchain-Technologie mit staatlicher Kontrolle zu verbinden. Sie stehen aber vor einem Dilemma. Entweder sie regulieren Kryptowährungen und legitimieren sie damit, oder sie ignorieren sie und laufen Gefahr, an Relevanz zu verlieren.
Bei all dem Potenzial dürfen wir aber die Risiken nicht vergessen. Die Quellen teilen diese ja in interne und externe Risiken auf.
Genau, interne Risiken betreffen das Netzwerk selbst. Da gibt es zum Beispiel die theoretische Gefahr eines 51%-Angriffs. Da könnte ein Akteur mit der Mehrheit der Rechenleistung das Netzwerk manipulieren. Ein anderes Thema ist die potenzielle Gefahr für die Kryptographie durch zukünftige Quantencomputer. Externe Risiken, die entstehen an der Schnittstelle zum traditionellen Finanzsystem, also bei zentralisierten Kryptobörsen. Werden diese gehackt oder vergisst man sein Passwort, sind die Coins unwiederbringlich verloren. Es gibt halt keine Bank, die das rückgängig machen kann.
Ein weiterer großer Kritikpunkt ist ja immer der Energieverbrauch.
Ja, das ist eine erhebliche ökologische Herausforderung, absolut. Die Quellen geben an, dass das Bitcoin-Netzwerk 2021 so viel Energie verbrauchte wie Malaysia oder Schweden. Es wird aber auch erwähnt, dass alternative Konsensmechanismen wie Proof of Stake den Energieverbrauch drastisch reduzieren könnten.
Auf der anderen Seite steht aber auch eine große Chance: finanzielle Inklusion.
Richtig. Kryptowährungen könnten Menschen ohne Bankkonto, insbesondere in Entwicklungsländern, Zugang zum globalen Finanzsystem ermöglichen. Und das zeigt, wie weitreichend die gesellschaftlichen und ökonomischen Implikationen sind. Von veränderten Machtstrukturen bis hin zu neuen Wirtschaftsformen durch Smart Contracts und dezentrale autonome Organisationen.
Was bedeutet das also alles? Wo geht die Reise hin?
Also, die Geldtheorie steht vor einem echten Paradigmenwechsel. Bitcoin hat gezeigt, dass alternative Geldsysteme jenseits staatlicher Kontrolle möglich sind. Die Zukunft wird davon abhängen, ob Kryptowährungen ihre technischen Grenzen überwinden und die Geldfunktionen besser erfüllen können. Und die Zentralbanken, die müssen ihre Rolle neu definieren.
Am Ende scheint alles auf eine zentrale Frage hinauszulaufen, die auch in den Unterlagen gestellt wird. Wem vertrauen wir mehr? Mathematischen Algorithmen und dezentralen Netzwerken oder staatlichen Institutionen und Banken?
Die wahrscheinlichste Zukunft sind wohl hybride Lösungen. Systeme, die die Vorteile der Blockchain-Technologie mit den Stärken traditioneller Finanzsysteme verbinden. Es könnten so auch ganz neue Formen von Geld entstehen.
Und das lässt uns mit einem letzten Gedanken für dich zurück. Wenn Vertrauen in einem so fundamentalen Bereich wie dem Geld von menschlichen Institutionen zu dezentralen Algorithmen wandert, was bedeutet das für andere Bereiche unseres Lebens, in denen wir heute noch auf zentrale Autoritäten vertrauen? Das war's für heute mit Einfach Bitcoin. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns riesig über einen Like und wenn du den Kanal abonnierst, verpasst du keine weitere Empfehlung mehr. Schreib gerne in die Kommentare, was deine Meinung zum Thema ist. Danke fürs Zuhören, alles Gute und bis zum nächsten Mal.